SWR aktuell. Infodate am Abend.
Mit Sophie Klein. Hallo. Heute vor 4 Jahren hat Russland die Ukraine angegriffen, mitten in der Nacht, als die Bevölkerung noch geschlafen hat. Putin plante mit einem kurzen Einsatz und einer schnellen Entmachtung Selenskys. Doch die Ukrainer wehrten sich. ARD-Reporter Kai Küstner darüber, wie die Menschen in der Ukraine mit dieser Dauerbelastung des Krieges umgehen.
Also das ist, glaube ich, eine der erstaunlichsten Erfahrungen unserer Reise hier, dass die Widerstandskräfte der Menschen hier in der Ukraine, oder zumindest ist das, was wir hier mitnehmen aus unseren Besuchen in Lviv und auch in der Hauptstadt hier in Kiew, weitgehend ungebrochen ist. Also es sagen alle, diese ständigen Luftangriffe, diese ballistischen Raketen, die Drohnen, die hier alle paar Tage auch in der Hauptstadt einschlagen, das macht natürlich was mit der Psyche und das macht natürlich Angst, gerade wenn man als Familie mit einem kleinen Kind beispielsweise in einem Wohnblock lebt, den wir besucht haben. Dort tappen die Menschen in der Dunkelheit, weil es keinen Strom mehr gibt und auch in klirrender Kälte. Also es sind wirklich Kühlschranktemperaturen, die in diesem 17-stöckigen Wohnhaus herrschen. Trotzdem sagen sie, wir haben ja keine Wahl, wir müssen mit dieser Lage umgehen. Und die Mutter dieser Familie, dieses 5-jährigen Kindes, hat uns auch erzählt, sie sei Anfang des Krieges mal 4 Monate lang in Portugal gewesen, also in Sicherheit mit ihrem Sohn, aber habe dann schon nach kurzer Zeit beschlossen, wieder zurückzukehren, weil sie sagt, sie kann erstens nicht von ihrem Mann getrennt sein und außerdem will sie ihrem Land auch irgendwie weiterhelfen. Und sie hat den Satz gesagt, wenn wir alle weggehen, wofür kämpfen wir dann eigentlich noch?
Kai Küstner vom ARD-Podcast Streitkräfte und Strategien. Wie lange dieser Krieg noch gehen wird, das ist unklar. Immer wieder setzen sich Vertreter Russlands und der Ukraine an einen Tisch, um zu verhandeln. Unterstützung gibt es von Verbündeten, auch wenn die Europas gerade stockt. Ungarns Veto verhinderte, dass die EU den Beschluss über 90 Milliarden Euro Finanzhilfe wie vorgesehen verabschieden konnte. Außerdem blockieren Ungarn und die Slowakei weiterhin neue EU-Sanktionen gegen Russland. EU-Kommissionspräsidentin von der Leyen ist heute in die Ukraine gereist, um ein Zeichen zu setzen und zu zeigen, dass Europa sowohl finanziell als auch militärisch weiter hinter der Ukraine steht. Florian Kellermann wird berichtet.
Nach den Feierlichkeiten kamen die Partnerländer der Ukraine und die Europäische Union zu einer Sitzung zusammen, im Rahmen der sogenannten Koalition der Willigen. Einige Vertreterinnen und Vertreter waren in Kiew anwesend, andere wurden per Video zugeschaltet, so auch Bundeskanzler Friedrich Merz, der die Bedeutung des 20. Sanktionspakets der EU unterstrich.
In Berlin dreht sich derweil eine Debatte um die AfD. Parteimitglieder beschäftigen Verwandte von Parteimitgliedern, was zu Kritik und Beratungen führt. Sollte es hier klarere Spielregeln geben? Die AfD-Bundestagsfraktion ist offen dafür, das Abgeordnetengesetz zu verschärfen, das sagte der parlamentarische Geschäftsführer Bernd Baumann. Wie die Partei- und Fraktionschefin Alice Weidel reagiert hat, das hören Sie von Gabor Hallas.
Haltlos und völlig aufgebauscht, so kommentiert die AfD-Chefin die Vorwürfe der Vetternwirtschaft. Alice Weidel sagte, es werde alles überprüft und die Partei führe Gespräche. Bisher habe sich nichts herausstellen können, was problematisch gewesen wäre. Die AfD sei aber bereit, an neuen Gesetzen mitzuarbeiten. Dem seien aber Grenzen gesetzt, so Weidel, denn sie könnten qualifizierten Personal nicht verbieten, irgendwo zu arbeiten. Die Union forderte von der AfD-Chefin, die Vorwürfe aufzuklären. Fraktionschef Jens Spahn sprach von einer unsäglichen Verwandtenaffäre, das sei letztlich Betrug am Steuerzahler. AfD-Co-Sprecher Tino Chrupalla räumte ein, dass Regeln in einigen Fällen weit ausgedehnt wurden. Aber es sei alles nicht verboten. Er sprach davon, dass Mitarbeiter der AfD diskreditiert würden. Eine konkrete Folge hat die AfD aber angekündigt. Fraktionsvize Keuter muss bis zum Montag erklären, welche Konsequenzen er zieht. Er soll seine eigene Lebensgefährtin beschäftigen.
Ein Bericht von Gabor Hallas. In Berlin wurde heute in einem offiziellen Staatsakt auch Abschied von der ehemaligen Bundestagspräsidentin und CDU-Politikerin Rita Süssmuth genommen.
Rita Süssmuth war eine Politikerin, die gesellschaftliche Fragen früher erkannte, als andere es taten. Sie wartete nicht, bis Debatten etwa bequem wurden. Sie scheute keine Tabus, auch dann nicht, wenn der Gegenwind auch mal aus den eigenen Reihen kam. Wer nicht kämpft, der hat schon verloren. So nannte Rita Süssmuth ihre Autobiografie,
sagte die Bundestagspräsidentin Julia Klöckner in ihrer Rede. Wie Bundeskanzler Merz heute Süßmuth würdigte, das hören Sie von Dagmar Pepping.
Bundeskanzler Merz bezeichnete Süßmuth als Ausnahmepolitikerin. Beharrlich, streitbar und ziemlich oft unbequem, auch für die eigene Partei, so Merz in seiner Gedenkrede. Süßmuth sei ihrer Zeit in mancher Hinsicht voraus gewesen. Beispielsweise in ihrem Beharren auf eine moderne Familienpolitik, beim Thema Vereinbarkeit von Beruf und Familie und einer wegweisenden AIDS-Politik. Süßmuth wurde 1985 Bundesministerin für Jugend, Familie und Gesundheit, später auch für Frauen. Von 1988 an war sie Bundestagspräsidentin, als erst zweite Frau in diesem Amt. Auf der Besuchertribüne saßen viele politische Wegbegleiter, darunter Altkanzlerin Merkel, Ex-Bundespräsident Wulff, ehemalige Bundestagspräsidenten und zahlreiche Ex-Minister. Ein Staatsakt findet nur sehr selten statt. Er ist Ausdruck höchster Würdigung durch die Bundesrepublik Deutschland.
Wir machen weiter mit Heiner Wilmer.
Ich bin ein Pilger auf dem Weg. In der einen Hand das Evangelium, in der anderen Hand die Menschen im Blick. Und manchmal werde ich wohl zuerst auf die Menschen schauen müssen, um das Evangelium besser zu verstehen.
So beschreibt sich Heiner Wilmer selbst. Er wurde heute zum Vorsitzenden der Deutschen Bischofskonferenz gewählt. Und Glückwünsche gab es direkt obendrauf.
Ich gratuliere Bischof Wilmer zu seiner heutigen Wahl als Vorsitzender der Deutschen Bischofskonferenz im Namen des Zentralkomitees der Deutschen Katholiken. Wir brauchen sein Herz und seinen Mut für Reform und für Zusammenhalt. Zusammenhalt mit den vielen Millionen Katholikinnen und Katholiken in Deutschland, die eine gute Zusammenarbeit zwischen den Bischöfen und den Laien suchen, die wollen, dass Veränderungen in ihrer Kirche vor Ort erfahrbar sind. Und ich persönlich bin zuversichtlich, dass wir unseren begonnenen Weg weitergehen können mit seinen Charismen, mit seinen Talenten. Und ich freue mich auf die Zusammenarbeit.
Irmestetter Karp, Präsidentin Zentralkomitee der Deutschen Katholiken. In England wird heute die paralympische Flamme entzündet. Die Flamme wird über 2000 Kilometer ins Stadion von Verona nach Italien getragen. Dort findet dann am 6. März die Eröffnungsfeier der Paralympischen Spiele statt. Warum man in England startet, das hören Sie von Erich Wartusch.
Stoke Mandeville, das ist der Ausgangsort für die paralympische Idee. Dort wurden 1948 erstmals Wettkämpfe für Kriegsversehrte ausgetragen. Offizielle Winterparalympics gab es dann zum ersten Mal vor genau 50 Jahren im schwedischen Örnsköldsvik, allerdings nur mit Skirennen. Inzwischen gehören ja unter anderem auch Rollstuhlcurling, Parasnowboard oder Para-Eishockey zum Programm. Der Eröffnungsfeier der Paralympics sehen viele der Athleten mit gemischten Gefühlen entgegen, denn die Paralympics sind die erste sportliche Großveranstaltung, bei der nach vielen Jahren wieder die russische Hymne erklingen wird. Folglich wird auch eine Delegation aus Russland, ebenso wie aus Belarus, bei der Eröffnungsfeier mit eigener Flagge einlaufen.
Fokus Südwest.
In Deutschland dauert es oft mehrere Jahre, bis ein Windkraftprojekt genehmigt ist. Allein in Baden-Württemberg laufen fast 1400 Genehmigungsverfahren für Windkraftanlagen. Das soll jetzt mit Hilfe von KI schneller gehen, indem die Unterlagen von der Software auf Vollständigkeit geprüft werden. Aktuell sind 818 Anlagen in Betrieb. Knut Bauer berichtet.
Mit digitaler Bearbeitung werde eine Anlage in Baden-Württemberg in 13 Monaten genehmigt, gegenüber knapp 17 Monaten im Bundesdurchschnitt, so Umweltministerin Walker von den Grünen. Nach einem ersten Test soll zudem ein automatisiertes KI-Verfahren eingeführt werden, um die Unterlagen schneller auf Vollständigkeit zu prüfen. Den knapp 1400 Projekten im Genehmigungsverfahren stehen allerdings nur 23 Windkraftanlagen gegenüber, die 2025 neu in Betrieb gegangen sind. Damit sei er nicht zufrieden, sagte Ministerpräsident Kretschmann. Die Planungen seien allerdings aufwendig.
Das Land Rheinland-Pfalz hat das Programm für den diesjährigen Kultursommer vorgestellt. Landesweit werden über 260 Projekte mit rund 4 Millionen Euro unterstützt. In diesem Jahr steht der Kultursommer unter dem Motto Die goldenen 20er.
Und dann war da noch
die Möglichkeit, eine schwedische Insel zu adoptieren. Schweden verlost mehrere private Inseln und jede Insel bietet dann unterschiedliche Aktivitäten wie Angeln oder Schwimmen oder auch einfach die Natur zu genießen. Mitmachen kann man noch bis zum 17. April und Bewerberinnen und Bewerber müssen da einfach ein kreatives Hochkant-Video bei der Seite Visit Schweden einreichen und sie können dann durch einen Social-Media-Post auch noch ihre Chancen erhöhen, zumindest laut der Seite Visit Schweden. Gewonnen hat man dann, wenn man denn gewinnt, das Nutzungsrecht für diese Insel für 12 Monate, inklusive Hin- und Rückreise nach Schweden. Mit der Aktion soll gezeigt werden, dass Luxus vor allem Ruhe, Platz und Balance bedeutet.
Das SWR Aktuell Infodate. Morgens, mittags und abends. Jetzt abonnieren in der ARD Audiothek.